Ich denke, dieser Blick, gerade dieser Sonntag, macht uns vielleicht ein bisschen verständlicher die Situation der verfolgten Christen. Sie stehen vor dem Tod, oft jedenfalls, und sie wissen das, aber sie wissen noch mehr um die Ewigkeit. Die ist ihnen ins Herz gerückt. Das, was sie erlebt haben mit Jesus, dass er auf sie zugekommen ist und ihr Leben total verändert hat, sie überwältigt hat, das ist zur Perspektive geworden, die Ewigkeit Gottes. Und nur deshalb können sie so standhaft sein, weil sie diese Verbundenheit mit ihrem Herrn so stark erlebt haben und auch erleben in ihrem Leid. Ja, sie haben eine ganz große Bereitschaft, an ihrem Glauben festzuhalten, selbst wenn der Tod auf sie wartet. Anfang der 90er Jahre ist ein, machst du mal jetzt an, einen Moment, ein, kannst noch mal zurück, eins zurückgehen. Ja. Anfang der 90er Jahre ist ein Buch in Nordkorea erschienen, zum ersten Mal von einer Funktionärin, Sun-ok Lee heißt sie, die von einem enttäuschten Vorgesetzten ins Gefängnis transportiert wurde, und zwar in ein politisches Straflager. Und was sie dort erlebt hat, ist so eine Art Umerziehungslager. Das war so grausam für sie, dass sie sich geschworen hat, wenn ich hier mal rauskomme, dann möchte ich der Welt die Augen öffnen, was hier in Nordkorea eigentlich passiert. Und sie ist rausgekommen, nach 6 Jahren ist sie begnadigt worden, und dann hat sie ein Buch geschrieben. Das war das erste, das der Welt deutlich gemacht hat, was in Nordkorea los ist. Und dazu jetzt einen kleinen Ausschnitt, den wir jetzt mitlesen können. In einem Land, das seinen Führer quasi als Gott verehrt, ist für den christlichen Glauben kein Platz. Er ist eine Todsünde gegen das System. Die Christenverfolgung in Nordkorea ist entsprechend extrem. Wer sich weigert, seinem Glauben abzusagen, landet im Gefängnis oder KZ. Ich verstand sie nicht, diese Christen, die an eine unsichtbare Macht glaubten. Sie wurden noch viel mehr misshandelt als die anderen Gefangenen. In den Jahren meiner Gefangenschaft sah ich viele Christen sterben. Kein einziger von ihnen sagte je dem Gott ab, der im Himmel ist. Und dabei hätten sie nur sagen brauchen, dass sie nicht mehr an Gott glaubten, und man hätte sie freigelassen. Warum hatten diese Menschen keine Angst vor dem Tod? Ihr unglaublicher Glaube senkte eine große Frage in mein Herz. Was sahen diese Menschen? Was hatten sie, was ich nicht hatte? Diese Frage, das kannst du stehen lassen. Diese Frage ließ Lee nicht mehr los. Sie kam dann über China nach Südkorea und ist dort Christin geworden. Und ich denke, da ist ihr klar geworden, was diese Christen sahen. Sie sahen in ihrem Herzen diesen Herrn, dem sie ihr Leben anvertraut hatte, der ihnen begegnet ist. Sie sahen nicht den Tod, sondern darüber hinaus das ewige Ziel, was vor ihnen war. Und das war eben mit diesem einen Namen verbunden, Jesus, der sie in seiner Liebe überwältigt hat und trägt. Und das hat sie erstaunt. Und wen erstaunt das nicht, dass die Christen, die ihre Qualen aushalten müssen und selbst den Tod in den Kauf nehmen, einen solchen Glauben festhalten und ihn nicht loslassen? Ich habe schon so manches Mal zu meiner Frau Inge gesagt, also ich weiß nicht, ob ich das durchstehen würde, ob ich an meinem Glauben festhalten könnte, wenn ich so leiden müsste. Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt. Meine Antwort ist, wir könnten das alle nicht. Ich könnte es jedenfalls nicht. Ich muss mir diese Kraft erbitten, und wir können immer nur diese Dinge erbitten, wenn sie denn dran sind, wenn wir in solchen Verfolgungen wären. Wir müssten bitten, wir müssten rufen, um diese Kraft wirklich zu bekommen, um nicht auch dann zu versagen. Es ist einfach einfach, wenn man in gesicherter Abstand von solchen Verfolgungen leben kann, dann lässt es sich leicht sagen, auch Christen müssen doch leiden, Jesus hat doch selbst gelitten. Ja, das ist leicht zu sagen, wenn man den Glauben versteht, aber ihn nicht zu durchleiden hat in seiner angefochtenen Seite. Natürlich haben wir auch Angefochtenes. Unser Christsein ist auch in unseren Breiten angefochten, aber wir sind ja doch geprägt von 70 Jahren relativer Freiheit und relativem Frieden in unserem Teil der Erde. Und das prägt unser Leben. Und selbst wenn wir wissen, unser Herr wird wiederkommen und vielleicht auch sagen, ach, möchte er doch bald wiederkommen, dann ist in unserem Herzen vielleicht doch so ein Gedanke, ach, er braucht eigentlich noch nicht gleich wiederkommen. Ich will ja lieber doch noch mal ein paar schöne Jahre genießen. Das ist anders bei unseren Geschwistern. Ja, es gibt kein Christsein ohne Leiden, das wissen unsere Geschwister. Wenn sie glauben, werden sie verfolgt, bis aufs Blut. Ja, und Christen werden am meisten in dieser Welt verfolgt, wenn man die ganze Zeit zurückgeht, vor allem im letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert. Es sind wirklich die Christen. Warum eigentlich die Christen? Die Antwort ist eigentlich grob gesagt ganz eindeutig, es hängt mit dem Sündenfall zusammen. Damit, dass der Mensch sich abgesagt hat von Gott, sich losgesagt hat und selbst Herrscher und Herr sein will. Und in seiner Ideologie, wie immer sie auch aussehen mag, natürlich diese Welt und sein Leben leben will. Und da kommt einer dagegen, der sagt, nein, das Leben läuft anders. Hier ist der Weg zum Himmel. Und das sind Leute, die stören, die Christen, die stören ihre Ideologien, sie haben einen eigenen Weg und der darf nicht sein. Und damit eben, weil es mit Gott zusammenhängt, der im Himmel ist, darf dieser Gott auch nicht sein. Christen haben schon immer gelitten, Christen leiden bis heute. Du hast es schon angesprochen, Dieter, in deiner Einleitung. Von dem lateinischen Kirchenvater Tertullian im 2. Jahrhundert ist ein Satz überliefert, der in der alten Kirche damals Konsens war. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Auch heute von den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts lässt sich dieses Wort als wahr erkennen. Der Siegeszug des Kommunismus damals vor 100 Jahren fing es ja an, Oktoberrevolution in Russland, Lenin, hat sich dieser Kommunismus ja auf den Osten unserer Welt weiter ausgebreitet. Ich habe gelesen vor kurzem, über 111 Millionen Menschen haben damals das Leben verloren, vor allem auch viele Christen. Allein in China sind damals durch Mao und seine Mordbanden, die dann von ihm ausgegangen sind, durchs Land gezogen sind, 60 Millionen Menschen umgekommen. Und Mao selber hat wohl einmal gesagt, meine Ideen sind es wert, dass 70 Millionen Menschen umkommen. Er wollte unter anderem die Christen ausrotten, aber so ist unser Gott. Jetzt im Laufe von Jahrzehnten gibt es in China mehr Christen als sonst wo. In wenigen Jahrzehnten sind die Christen auf über 100 Millionen angewachsen. Das gibt es in keinem anderen Land dieser Welt. Da, wo es am meisten verfolgt wird, das Christentum, da ist es am stärksten geworden. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das gilt auch heute. Wir beklagen oft die Lauheit unserer Kirche, unserer Kirchen, vor allem eben der Landeskirchen. Aber was eben auch wachsendes Christentum beinhaltet, sehen wir an den verfolgten Kirchen. Wir müssen, wenn wir wirklich wachsen wollen, auch Leiden auf uns nehmen und auch durchhalten können. Und es kostet viel. Und in unserem Land kostet es eben nicht viel, Christ zu sein. Wer von uns weiß, wenn er hier rausgeht, ich war in der Andreasgemeinde, habe dort in der Bibel, von der Bibel gehört, von Christus gehört. Jetzt muss ich in Gefahr sein, dass man mich schnappt und ich in der Gitter komme. Hat doch keiner von uns. Ja, wir sind nicht so dicht dran wie die verfolgten Christen an dem, was eigentlich von Nachfolge kostet. Und es geht ja auf den auf Jesus, auf die erste Kirche zurück. Paulus schreibt, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Der gekreuzigte Christus ist bis heute ein Ärgernis, auch unter uns in unserem Land inzwischen geworden. Aber die Verfolgung hat da natürlich noch nicht in dieser Weise eingesetzt. Wir werden vielleicht dumm angeguckt oder von gestern angesehen oder ja ein bisschen gemieden, aber wir haben nicht viel dafür auszustehen. Den Juden ein Ärgernis, den Menschen ein Ärgernis, das gibt es auch bei uns. Aber es gibt eben auch Bereiche in unserer Welt wie Nordkorea, aber auch andere muslimische Länder, wo über diesen Jesus gar nicht geredet werden darf, nichts gelesen werden darf, keine Bibel. Und da erleben wir durch unsere Iranerarbeit in der Paulusgemeinde, Inge und ich, doch so manches Zeugnis von den Leuten, wie eben Jesus, du hast es auch angedeutet, ihnen begegnet, nämlich durch den Traum. Also da, wo wir nicht hinkommen, kommt er, der Auferstandene. Er ist ja nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden und durch den Heiligen Geist eigentlich überall kommt er in ihr Leben, in Träumen. Und so manche von ihnen werden so überwältigt, dass sie sich auf den Weg machen, diesen Jesus näher kennenzulernen und an ihn glauben zu wollen. Der Herr gelangt selber dorthin, wo wir nicht hinkommen. Da, wo die Christen nicht sein dürfen, sie gibt es doch, weil dieser Herr eben schon da ist und weil er lebendig ist. Und es gibt eben auch die Nachfolger Jesu in solchen Ländern, obwohl sie nicht dort sein dürfen, weil sie eben sich senden lassen, weil sie in ihrem Herzen spüren, ich soll dahin und dann auch dorthin gelangen und die Botschaft weitergeben. Ja, Gottes Geist ist weltweit am Wirken. Das tröstet mich manchmal, wenn ich so vieles von Verfolgung und von Problemen und Kriegen und sowas in dieser Welt höre, wenn ich dann Nachrichten lese, und es gibt eigentlich viele davon, wie Gott durch seinen Geist am Werke ist. Und das ist er auch in Nordkorea. Aber wie gesagt, es kann alles kosten. Und wir haben damals ein Kreuz angehängt, getragen während unserer Reisen, während im Sein in Nordkorea und hofften darauf, dass eben manche auch dieses als Trost mitbekommen, da sind Christen, die für uns einstehen. Aber nicht nur, die das einfach als Trost mitbekommen, weil sie es sehen, sondern dass das auch in der Atmosphäre etwas bewirkt. Ich glaube, dass in solchen Situationen und Regionen dieser Welt, wo es wenige Christen gibt, weil Christentum nicht gewollt ist, doch ein großer Sensor bei denen ist, die glauben, für das, was sich in der himmlischen Sphäre bewegt, bis zu ihnen hin, dass sie das mitbekommen und wenn Menschen beten, dass sie das wirklich stärkt, und viele Zeugnisse gibt es in dieser Richtung. Und wir wissen ja, dass Menschen einfach das auch spüren, wenn wir für sie beten. Ich habe schon so manches Zeugnis gehört, ja, du hast für mich gebetet, ich habe das gemerkt. Oder dass Leute sagten, ach, zu der Zeit habt ihr gebetet, ja, da ist es mir besser gegangen oder da habe ich das und das erlebt. Das ist ja auch bei dem Hauptmann, dem Heidnischen, der für seinen Knecht von Jesus beten ließ. Jesus sagt, geh hin, er ist gesund. Als er sich erkundigte, wann war das genau, als Jesus das gesagt hatte. Wir sind mit den Christen dort in diesen Ländern verbunden, wenn wir für sie beten. Mach's mal weiter. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr noch im Leibe lebt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr ihre Mitgefangenen. Die Leute damals, denen Paulus der Hebräerbrief geschrieben hat, die waren in der Verfolgung, die waren dicht dran. Wir sind nicht so dicht dran, aber durch unser Gebet können wir dicht dran sein. Denn ich denke, unsere Geschwister merken das, wenn wir beten. Und ja, wir haben es eben auch gehört, Gott hört jedes Gebet, keins geht verloren. Ich will es jetzt mal ein bisschen abkürzen. Ich möchte jetzt mit euch Folgendes machen, dass wir noch im Gebet auch enden oder dann auch weitergehen. Stellt euch vor, da sind Leute in Nordkorea, ein paar Gesichter haben wir eben kennengelernt. Sich das jetzt vorzustellen, dass diese Leute in KZ sind, in diesen Umerziehungslagern, ist natürlich sehr schwer. Aber versucht euch mal, dass ihr vorstellt, ihr steht jetzt neben einem dieser Nordkoreaner oder Koreanerinnen, Kinder oder Erwachsene, und ihr wolltet ihnen was Gutes tun. Was könntet ihr ihnen Gutes tun? Beten. Wir wollen das jetzt mal in dieser Weise tun, im Sitzen oder im Stehen, dass wir einen Psalm miteinander sprechen, beten, und ihr versucht einfach deutlich euch vorzustellen, ich lege jetzt einem Nordkoreaner oder einer Nordkoreanerin die Hand auf die Schulter und ich bete mit ihr, für sie, für ihn, diesen Psalm, sodass es ihr ins Herz dringen kann. Wir können das nicht machen, aber der Heilige Geist kann das machen, dass das, was wir jetzt für sie beten, auch bei ihnen ankommt. In dieser Haltung würde ich euch einladen, eben zu beten, wenn wir den Psalm 91 jetzt miteinander sprechen. Wir können, wie gesagt, sitzen bleiben oder auch aufstehen. Ihr könnt die vielleicht einfach diese Vorstellung, ich lege jetzt jemanden und die Hand auf die Schulter, und wem das leichter fällt, dass er die Hand so ein bisschen hochhebt, der tut das ruhig. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Amen. Ja, Jesus, wir glauben, dass durch den Heiligen Geist diese unsere Worte, unser Gebet wirklich auch zu den verfolgten Christen in Nordkorea hingedrungen ist, dass du es ihnen zugänglich gemacht hast und dieser Zuspruch, der in diesem Psalm steht, auch der Zuspruch für sie war und ist. Danke, dass du hier bist und dort bist. Du bist der weltweite Herr, mit dem wir verbunden sind und mit dem sie verbunden sind und wir untereinander als Christen verbunden sind. Amen.